Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, wer diese Tiere sind, die hier um mich herum laut geben, weiß ich nicht. Aber ich sitze gerade im Kurpark, so nennt sich das, der Wald hier. Nein, nicht im Kurpark, im Kurwald, darum heißt er so. Weil er ein Wald ist und es ist ein wirklich ziemlich schöner Wald. Nadelbäume, was sind das für Bäume? Nadelbäume und Laubbäume und viele Tiere und Moos und überhaupt. Und viele, viele Wege, zum Teil mit einem Fahrrad gut befahrbar, zum Teil eher nicht so, aber das ist mir wurscht. Ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen, denn das Wetter ist jetzt endlich danach, dass man Radfahren kann, vor allem abends schön, wenn es kühl wird, weil es gerade echt brüllend heiß ist. Herzlich willkommen in der Nabelshow, habe ich da schon gesagt, das ist gut möglich. Ich befinde mich immer noch in der Reha. Die zweite Woche bricht morgen an. Das ist jetzt quasi das Halbzeitresümee. Jawohl, so sieht es nämlich jetzt einfach mal aus. Ich habe die Reha verlängert, insgesamt auf 4 Wochen. Das heißt, ich muss da nochmal wahrscheinlich irgendwelche Ämter informieren, wegen dem ganzen Arbeitsamt und ach, ich will da gar nicht drüber nachdenken, aber es bleibt einem ja nichts erspart. Ich habe mir auch schon die Post nachschicken lassen, waren lauter nette Liebesbriefe von der Versicherung, von der anderen Versicherung, von der Rentenversicherung, von der Arbeitsagentur. Es ist wunderschön. Noch keine Liebesbriefe von meinen Hörern und Hörerinnen, aber dafür war es wohl auch noch zu früh. Schreibt mir doch bitte, ihr findet das Impressum, im Impressum bestimmt auch meine Adresse. Wenn nicht, schaut ihr einfach mal in den Sumpf, www.der-sumpf.de und da ist das Impressum und da findet ihr meine Adresse. Und wenn ihr euch beeilt und da ein Kärtchen an mich schreibt, wenn ihr mich lieb habt, dann könnt ihr mir eine Postkarte schreiben. Die wird mir dann nämlich noch rechtzeitig vor dem Ende der, also bevor die vierte Woche dann kommt, wird die mir nachgeschickt. Dann freue ich mich. Aber jetzt ist erstmal Ende der zweiten Woche und ich ziehe mal so einen Zwischenstand. Jetzt ist auch endlich Sommer. Am Anfang war es noch ziemlich Winter. Da musste man sich auf dem Zimmer in dicke Decken einwickeln. Das musste man tatsächlich, weil die Heizung ging nicht an. Es war aber nachts arschkalt. Es war richtig, richtig fies kalt. Also ja, ihr wisst ja selber, das ist jetzt hier nicht anders als sonst irgendwo in Deutschland gewesen. Aber die Klinikleitung hat die Heizung schon auf Sommer eingestellt. Dafür aber die Außenbeleuchtung noch auf Winter. Denn die Außenbeleuchtung vorm Haus, wo man so schön sitzen kann, mit anderen PatientInnen, die geht schon um 4 Uhr an. Also wenn eigentlich im Winter es dunkel wird. Und jetzt ist 9 Uhr abends und hier wird noch lange nichts dunkel. Denn die Mitsommernacht war vor kurzem. Also richtig. Und es heißt aber, weil die jetzt schon wieder vorbei ist, jetzt werden die Nächte wieder kürzer. Es wird also schon wieder Winter. Naja. Aber ich bin kurz behost und habe mir heute sogar noch Sandalen gekauft. Mit dem Fahrrad ging das auch, weil dieser Schuhladen echt weit außen ist. Aber ich habe kein, wie das so immer ist, in so einer Reha, man vergisst alles Mögliche. Von Schuhlöffeln angefangen bis hin zu Schuhen selber, Flaschenöffnern und was nicht alles. Kann man dann zum Teil alles in der Klinik kaufen, zum Teil nicht. Und wenn man weiß, wo man es im Ort findet und man ein Fahrrad hat, nicht mehr eins, ich habe mir eins ausgeliehen für eine Woche, wenn wir das auch noch schön verlängern, dann ist das auch möglich, da mal rasch nach dem Abendessen hinzufahren und sich Sandalen kaufen. Und jetzt habe ich vergessen, sie anzuziehen. Warum habe ich mir Sandalen gekauft und jetzt habe ich sie nicht an? Naja, weil ich bin. Mein ADHS-Gehirn macht heute auch schon wieder Dinge mit mir. Vormittags ist immer alles ganz toll. Da kann ich mir Pläne merken und am Nachmittag, da kollidiert dann mein Eichhörnchen-Gehirn mit dem Wetter und Ich habe heute auch was richtig Dummes gemacht. Ich habe ja mehrere Anwendungen hier. Mittlerweile auch einen vollen Terminplan mit, was die Anwendungen angeht. Einmal dem Arzt Bescheid gesagt, was mir alles fehlt und was ich gerne hätte. Und der immer gefragt, ja, was wollen Sie noch? Was wollen Sie noch? Sagen Sie mir, was Sie wollen. Ich schreibe Ihnen alles auf. Der Trick ist dabei, zu wissen, was es alles gibt an Anwendungen. Das weiß man nämlich unter Umständen gar nicht. Und wenn man es weiß, dann kriegt man es auch verschrieben. Weil, mein Gott, dafür ist ja die Klinik da. Die machen alles. Das, wenn man sagt, ich hätte gerne Yoga und der Arzt sagt, ja, gut, Yoga kann ich mir vorstellen, dass Sie das können. Weil manche Sachen kann man ja auch nicht machen, weil man vielleicht frisch operiert ist. Oder Fango zum Beispiel durfte ich nicht. Fango-Packungen durfte ich nicht, weil ich ja noch diese Lungenentzündung hatte. Und das hätte so eine Fango-Packung eingewickelt auf so eine heißen Fango Pampe liegend, wäre nicht gut für die Lunge. Kann sein, ja. Bin ich eh nicht so wild drauf. Ich finde Fango gar nicht so geil. Also nicht wegen der Hitze, die finde ich gut, aber dieses straff eingewickelt werden, das finde ich ganz schrecklich. Das kann ich gar nicht ab. Und ich weiß, die wickeln hier sehr, sehr straff ein. Haben auch zumindest, also habe ich mich daran erinnert und haben auch zumindest die anderen Leute hier bestätigt, Da hat man keine Bewegungsfreiheit. Ist natürlich auch der Sinn der Sache, dass man so richtig so im eigenen Saft schmort, gebacken wird. Aber da das nicht gut ist, habe ich eine heiße Rolle verschrieben bekommen. Und da liegt man auf dem Bauch, wenn man das kann, mit nackendem Oberkörper und kriegt eine heiße Rolle auf den Rücken getupft. Das sieht folgendermaßen aus. Die Physiotherapeutin hat zwei zusammengerollte Handtücher und von oben in dieses gerollte Handtuch, quasi wie in eine Öffnung, wird kochend heißes Wasser eingefüllt. Das Handtuch saugt sich voll mit dem kochend heißen Wasser und ist dann richtig heiß. Das heißt, die Physiotherapeutin hat die ganze Zeit heiße Hände oder muss Asbesthandschuhe tragen. Und diese heiße Rolle wird einem dann auf den Rücken erst in kleinen tupfenden und dann in rollenden Bewegungen gedrückt und bewegt. Also man kriegt gleichzeitig eine heiße Kompressen und eine Massage. Und da das immer nur so kurze, ganz so kurze Tupfer, Tup, Tup, Tups sind, den Kontakt dieser heißen Rolle mit dem Rücken, ist das auch sehr erträglich, weil man nicht einfach komplett dieser Hitze ausgesetzt ist. Und gleichzeitig tut das sehr gut, das ist sehr gut für den Rücken, das tut dem Rücken gut und was gerade extrem wichtig ist, weil ich die Rückenschmerzen des Jahrhunderts habe, zum Glück aber welche, die recht schnell wieder weggehen, sobald ich Hydrojet, das ist so ein Massagewasserbett, auf dem man liegt und massiert wird, oder echte Massagen kriegt man leider nicht, das zahlt die Kasse nicht, deswegen kriegt man diesen Hydrojet. Oder eben sowas wie Fango oder eben die heiße Rolle bekommt, dann gehen die recht schnell weg oder einfach die entsprechenden Übungen und Turnübungen und Gymnastiken. Also ich habe mich einfach zu wenig bewegt und wenn ich dann zu lange still sitze oder liege, dann verklemmt sich bei mir mal gerne mein Rücken an den üblichen Sollbruchstellen, die ich da so orthopädischerweise habe. Die ganze Wirbelsäule rauf und runter, vom Nacken bis zum Arsch, ist eigentlich alles eine einzige Baustelle. Aber es sind gleich mehrere Baustellen und die müssen alle behandelt werden. Und gleichzeitig kann man nach unten auf diesen Fußboden schauen und den müsste ich eigentlich mal beschreiben. Vielleicht mache ich ein Foto davon. Dieser Fußboden, der ist hier auch beim Wandern gewissermaßen vertreten, denn der Fußboden, der Linoleum-Fußboden in der Klinik, sieht aus wie eine Planetenoberfläche aus dem Orbit fotografiert. So eine Google Maps-Aufnahme von von einer Planetenoberfläche. Das ist nicht einfach Erde, da ist es auch nicht so, das kann eigentlich nicht irgendwo auf der Erde aufgenommen worden sein, sondern das Muster dieses Bodens sieht eigentlich aus, es erinnert so ein bisschen an den Jupiter, nur ohne den roten Fleck. Und das ist geil, wenn man da liegt und nach unten schaut und dann schaut man dieses Muster an Und dann sieht man da unten die Bedienungsteile liegen auf dem Boden, mit denen die Liege rauf und runter gefahren wird und stellt sich vor, das wäre jetzt ein Raumschiff, das da im Orbit in der Spirale fliegt. Hier, wie war das? Implosion in der Spirale, Raumschiff Enterprise. Das ist toll. Und hier nämlich bei dem Wanderweg gibt es in Bad Lippspringe nämlich auch den Jupiter zu sehen. Wir haben hier nämlich einen Planetenweg. Der ist nicht so angelegt, wie der in Bonn ist. Das hatten wir ja für Data seinen Hals mal den Planetenweg abgelaufen. Da liegen die Planeten alle in exakt einer Linie, nämlich am Rhein entlang. Hier ist das nicht der Fall. Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, die Planeten sind ja auch nie alle in Konjunktion oder nur alle, wer weiß wie viele Äonen Jahre mal oder ich habe keine Ahnung, vielleicht alle Dutzend Jahre, ich weiß gar nicht, sind die Planeten, kennt sich irgendjemand von euch aus, sind die Planeten in unserem Planetensystem alle irgendwann mal auf einer Linie, gibt's das, passiert das und wenn ja, wie oft und wenn nein, warum dann in Bonn, also in Bonn, außer in Bonn, sondern in echt meine ich. Und hier liegen die halt nicht auf einer Linie, sondern das ist so ein Rundweg. Das heißt, der letzte Planet, ist das, was ist denn der letzte Planet? Neptun? Mein Vater erklärt mir jede Nacht die unseres. Pluto, glaube ich, Pluto müsste der letzte Planet sein, der also hier noch als Planet oder schon wieder als Planet aufgeführt ist, ich weiß das nicht. Der ist eigentlich ungefähr genauso weit von der Sonne entfernt, wie die ersten Planeten von der Sonne entfernt sind. Die fängt hier im Arminius-Park, fängt das Ganze an und endet dann auch wieder im Arminius-Park und ist einmal so ein Rundweg. Also eigentlich stimmt das Ganze dann nicht, aber Entschuldigung, ich glaube, ich brauche einen Schluck. Ich rede mich hier heißer. Ich habe doch hier irgendwo... Oh, mein Schwippschwapp ist alle. Habe ich mir einen Schwippschwapp für unterwegs besorgt. Und jetzt ist das leer. Jetzt muss ich das gute, gesunde Wasser trinken. Naja, ist ja gesund. Ist ja viel besser. In dieser Klinik, wie gesagt, kriegt man, das habe ich, glaube ich, im Sumpf in der Aufnahme auf der Dachterrasse erzählt, kriegt man nicht nur alle möglichen Süßigkeiten und Torten und eben Cola und Schwippschwapp im Kiosk, sondern auch Bier. Aber eben auch Cola und Schwippschwapp. Und Bier wollte ich mir jetzt nicht mitnehmen, obwohl es eigentlich auch schön wäre. Warum habe ich mir nicht ein Bier hier in den Wald mitgenommen? Mein Gott, ja, vielleicht, weil ich dann Angst hätte, vom Fahrrad zu fallen. Das ist ja nicht so. Naja, auf jeden Fall... Jetzt habe ich den Anschluss verloren. Irgendwas mit Planeten. Die Wanderwege. Ich finde das faszinierend. Ich habe jetzt am Wochenende hier viele von diesen Wander- und Radwegen ausprobiert und dachte mir, mal schauen, wie weit ich komme, wie weit ich aus Bad Lippspringe rauskomme. Am ersten Tag bin ich irgendwie noch in Bad Lippspringe und um Bad Lippspringe herumgefahren und am zweiten Tag hatte ich gedacht, ich probiere mal. Ich wollte jetzt nicht wirklich nach Paderborn radeln. Das wäre überhaupt kein großes Ding. Das sind, glaube ich, 10 Kilometer von hier und das schaffe ich ohne Probleme. So fit bin ich. Gerade auf dem Fahrrad bin ich eigentlich in der Regel viel fitter als zu Fuß oder sonst irgendwas. Aber ich hatte keine Lust auf Paderborn. Ist eine total schöne Stadt, soweit ich das weiß. Ich war noch nie da, also auch vor 2 Jahren nicht. Aber ich hatte keine Lust auf Leute. Mir haben schon die Wochenendbesucher und Ausflügler hier in Bad Lippspringe gereicht. Die haben mich schon unglaublich genervt und ich hatte einfach keine Lust, das Ganze noch zu vergrößern und bin ein bisschen hier in der Natur rumgefahren und habe es irgendwie geschafft, wie in dieser Geschichte von Isnogut, der diese eine ganz besondere Straße nicht verlassen kann, auf die er den Kalifen führen will und glaubt, weil er Steinchen ausgestreut hat, kann er den Weg zurückfinden und landet doch wieder auf der Straße. Kennt ihr die Isnogut-Comics, der Großvisier, der Kalif werden will, anstelle des Kalifen, geschrieben von René Goscinny, das kennt ihr, gezeichnet von Tabari, glaube ich. Und es gibt da eine von diesen Geschichten, dass das ist so ein Motiv, das Haus, das man nicht verlassen kann, weil man durch die Tür immer wieder nach drinnen kommt. Man meint, eine Tür gefunden zu haben, die nach außen führt und man landet wieder nach drinnen. Wie Hotel Royale bei Star Trek Next Generation. Aber das gleiche Motiv gab es auch kürzlich erst bei Doctor Who immer wieder. Und genau nach diesem Prinzip bin ich immer wieder in Bad Lippspringe gelandet. Ich bin immer dem Radweg entlang gefolgt, dachte, aha, hier geht's an irgendeiner Bundesstraße entlang. Jetzt schauen wir doch mal, wo ich hier hinkomme, fahre den Weg entlang. Dann hat der Weg einen Bogen gemacht, dann hat er noch einen Bogen gemacht und dann stand er auf einmal wieder in Bad Lippspringe. Ortsschild Bad Lippspringe. Aber ich bin doch da gerade weggefahren. Wie komme ich hier immer wieder hin? Ich habe es nicht geschafft, diesen Ort zu verlassen. Wahrscheinlich ist das einfach nicht möglich. Das ist das City Truman Show. Wir können Bad Lippspringe nicht verlassen. Ich werde das noch rausfinden. Und wenn es sein muss, dann werde ich wirklich nach Paderborn fahren, denn das scheint möglich zu sein. Zumindest ich habe es noch nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Das habe ich auch nur gehört, dass es möglich ist. Vielleicht ist es ein Mythos, ein Gerücht, eine Lüge. Eine fromme Lüge, um Patienten bei Laune zu halten, ihnen zu sagen, es gibt ein draußen, es gibt eine Welt dort draußen, jenseits der Reha. Es ist ja auch faszinierend, um mal in die Reha wieder einzutauchen, wie hier in der Klinik, hier im Wald, die Leute so ein bisschen zu beobachten, in dem Wissen, dass man selber mittendrin steckt. Man kann die Leute nicht von außen zu beobachten, denn man gehört ja dazu. Wie gehen die Leute, die in so einer onkologischen Reha-Klinik sind, mit ihrer Situation um? Es ist eine ganz eigenartige Stimmung. Die Stimmung ist generell eher gut als schlecht, denn das habe ich bestimmt alles schon mal vor Jahren erzählt, aber macht ja nichts. Ich erzähle es einfach nochmal, weil mir das Ganze geht mir halt auch so im Kopf die ganze Zeit herum und dann denke ich mal, ja, dafür mache ich ja den Podcast. Die Leute, die hier kommen, haben alle Krebs oder hatten Krebs und sind jetzt operiert und haben eine gute Aussicht, dass der Krebs möglicherweise wegbleibt. Aber eigentlich haben sie alle eins gemeinsam, sie haben alle eine beschissene Zeit hinter sich, haben alle eine scheiß Angst ausgelebt, haben alle einiges durchgemacht, Operationen, Behandlungen, alles sehr belastend für die Psyche und für den Körper, ob das jetzt Bestrahlung oder Chemo oder Immuntherapie oder Operationen sind. Es nimmt einen einfach mit. Das eine mehr, das andere weniger. Und die einen hatten einen Krebsbefund, sind operiert worden und sind jetzt mit ein bisschen Glück aus der Sache raus. Und die anderen, so wie ich, haben das schon häufiger gehabt. Und es kam immer wieder und wird auch immer wieder kommen. Und so wie ich jetzt heute oder gestern von einem gehört habe, ich fühle mich ganz schlecht, weil ich hatte ja irgendwie gar nichts gefühlt. Ich hatte ja nur Prostatakrebs, aber ihr anderen, ihr habt so viel mitgemacht, du hast so viel mehr mitgemacht. Und dann habe ich gemeint, ja, aber genauso geht es mir ja auch. Ich sehe ja auch die anderen, denen es immer noch um einige Spuren beschissener geht. Die Leute, die noch Zugänge am Hals haben oder die nicht richtig reden können oder die Gesichtslähmungen oder sowas davon getragen haben, weil bei der Operation irgendein Nerv beschädigt worden ist oder deren Zwerchfell bei einer Operation Schaden genommen hat und die jetzt nicht mehr richtig atmen können, weil das Zwerchfell gelähmt ist und das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel. Das ist auch etwas, was wir gerade hier lernen. Wir hatten vor 2 Jahren schon ziemlich gute Atemgruppen und Atemtherapien, aber diesmal haben sie noch eine Reihe Vorträge dazu vorbereitet. Man lernt gerade auch sehr viel nochmal über den menschlichen Körper, was für Muskeln und Mechanismen im Körper eigentlich zusammenspielen, nur damit wir gut atmen können und welche Muskeln wir dabei anspannen, die uns da helfen und alles extrem faszinierend. Da habe ich wirklich noch einiges dazugelernt. Und wie gesagt, das waren jetzt gerade die Leute, die halt damit kämpfen müssen, dass ihr Zwerchfell erstmal möglicherweise nie wieder irgendwas machen kann, weil es dauerhaft gelähmt ist oder, wenn sie Glück haben, wieder irgendwann mobilisiert werden kann. Also da, das war ja auch so eine Angst, die ich hatte bei der Operation, dass mein Zwerchfell anschließend Schaden nimmt, was das zum Glück nicht getan hat. Und weil, also ganz im Ernst, die Bauchatmung ins Zwerchfell hinein ist enorm wichtig und ich, die habe ich schon recht früh gelernt, vor Jahren schon beim Yoga, weil das ist etwas, was man wirklich erstmal lernen muss, weil man atmet dann normalerweise in den Brustkorb oder nach oben ins Brustbein und sich die quasi die Schultern dabei hochziehen und die Nackenmuskulatur beim Hochziehen die Luft ins Brust, in den, die Lunge nach oben öffnet. Dann gibt's die Atmung in die Seite, in die Flanken. Da ziehen sich die, da arbeiten die Muskeln zwischen den Rippen, um den Brustkorb zu weiten. Und dann gibt's den Hauptmuskel und das ist der für die Atmung zuständig ist und das ist das Zwerchfell. Und das wölbt sich nach unten, damit sich die Lunge nach unten ausdehnt und dabei drückt sich dann der Bauch nach vorne. Das macht man normalerweise gar nicht, aber das ist tatsächlich eine enorm gute Atmung. Vor allem ist das etwas, was nach dem Mittagessen oder nach dem Essen generell gut ist, was man auch ganz toll im Liegen machen kann. Wenn man zum Beispiel ein Schläfchen macht, dann kann man besonders gut in den Bauch hineinatmen, weil dadurch, dass die Bauchorgane gedrückt werden, werden die auch massiert. Das heißt, das regt die Verdauung an. Ziemlich cool eigentlich, das wusste ich auch nicht. Das hat sich die Natur so ausgedacht. Clever, clever. Ja, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ich glaube, ich war bei der Sache, ja genau, wir haben alle einiges durchgemacht und sind aber jetzt so weit auf dem Weg der Besserung. Das heißt, wir sind in der Lage, eine Reha mitzumachen. Um eine Reha machen zu können, muss man schon einigermaßen gesund sein. Es gibt auch sowas, das nannte sich früher weiterführende Heilmaßnahme, irgend sowas, was relativ kurz nach einer OP oder einer Behandlung stattfindet. Das gibt's hier auch. Das heißt jetzt heute anders, weil heilen darf nicht mehr in dem Wort drin sein. Eine Reha heilt nicht, sie rehabilitiert, sie regeneriert. Aber das darf nicht mit Heilung zu tun haben. Es ist keine Kur, denn das habe ich gelernt. Kuren gibt es seit den 80ern oder 90ern nicht mehr in Deutschland. Das haben so nette Leute wie Norbert Blüm damals beschlossen, Kuren wären nicht gut. Ja, danke schön, Nobby. Hast du gut gemacht. Deswegen haben wir jetzt Reha und können da jetzt also auch nicht Wochen und Monate in der Reha verbringen, sondern prinzipiell 3 Wochen. In anderen Reha sind es auch nur, manchmal nur 2 Wochen, die man aber auch mit Begründung des Arztes, auf Anraten des Arztes, auch noch auf 4 Wochen verlängern kann. Und das ist zum Glück das, was ich diesmal endlich machen kann. Bei den letzten 2 Rehas war das nicht. Bei der ersten hätte ich es machen können, habe mich dummerweise dagegen entschieden, weil ganz, also da wollte ich auch ehrlich gesagt nur weg, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm war. Das war in Bad Wildungen, schöne Gegend da, aber da ist mir irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen. Und vor 2 Jahren hier ist mir das nicht angeboten worden, da hätte es mir aber eigentlich recht gut getan. Und jetzt ist es mir angeboten worden und ich weiß schon vor 2 Jahren, die 3. Woche war die beste, da lief's und das ist jetzt, die bricht jetzt an. Und auch andere Leute, die auf die 4. Woche verlängert haben, haben auch gemeint, die letzte Woche nochmal besser. Da hat man sich eingelebt, weil man am Anfang erstmal gegen alles ankämpft, innerlich. Es ist egal, wie die Einstellung ist. Wir haben alle gerade was Schlimmes überstanden und jetzt geht's uns besser. So gut, dass wir eine Reha machen können. Also wir sind quasi in der Lage, wenigstens einfache Übungen mitmachen zu können. Es sind ja viele Leute, die trotzdem mit dem Rollator hier unterwegs sind. Aber dann machen die Rollator-Training, dann machen die Atemübungen. Die können trotzdem viele Sachen machen. Und dazu müssen die überhaupt erstmal in der Lage sein, auch nur aus dem Bett aufzustehen. Und solche Sachen, die ja nach einer schweren Operation auch erstmal für viele Leute eine Herausforderung ist. Was aber mittlerweile nach schweren Operationen so gut wie immer ganz häufig auch ja, regelrecht forciert wird, die Patienten so schnell wie möglich wieder aktiv zu machen. Also lange nach einer OP im Bett rumliegen und erstmal schonen, ist nicht mehr drin. Das hat man früher gemacht und heutzutage macht man das nicht mehr. Und das habe ich auch nach allen meinen OPs, die ich jetzt schon hinter mir habe, auch jedes Mal gespürt. Da wurde mir gesagt, Herr Herzog, stehen Sie so schnell wie möglich auf und laufen Sie rum. Gehen Sie rum und wenn es nur ein paar Schritte ist, aber Sie müssen aufstehen, gerade wenn man an der Lunge operiert worden ist, das habe ich ja damals auch alles erzählt, die Lunge verklebt sonst. Dann kriegen Sie Lungenentzündung und dann ist es ganz schnell mal vorbei. Und deswegen ist man auch nach einer OP ganz schnell wieder dabei, ja, wie ein junges Reh durch die Krankenhausgänge zu springen. Aber hier in der Reha ist man auf jeden Fall fit genug, um einfache oder auch kompliziertere Übungen mitzumachen. Ich weiß nicht, wie kompliziert jetzt heute die Yoga-Übungen gewesen wären, weil da mein Eichhörnchengehirn verhindert hat, dass ich den Termin habe ich verpasst, weil ich einfach zu blöd war heute. Ich kriege aber am Donnerstag nochmal den Ersatztermin. Und ich hoffe, das wird schön, weil ich mag Yoga sehr. Ich habe es früher sehr lange und sehr gern. Und auch dafür, dass ich auch damals schon extrem übergewichtig war. Ich glaube, da waren mindestens so viel Kilo auf der Plauze und generell wie jetzt auch. Also kein bisschen schlanker. Und trotzdem war ich sehr beweglich damals und hatte einen sehr guten Gleichgewichtssinn. Also mit etwas Übung ist Yoga auch für übergewichtige Fettsäcke wie mich trotzdem funktionieren kann, kein Ziel, das unerreichbar ist. Und ich merke ja jetzt schon, nach 2 Wochen ständigem Treppensteigen, Gerätetraining, Atemübungen, die ja meistens auch gymnastische Übungen sind, Dehnübungen, Streckübungen, Ergometertraining auf diesen Fahrrädern, ja, so was ich hier eigentlich albern, dass ich mich zum Aufwärmen vor den Fitnessraum auf den Ergometer setze, wenn ich mir einfach nur das Fahrrad nehmen könnte und mal schnell eine halbe Stunde durch den Wald pesen könnte. Aber dann müsste ich mich wieder umziehen und alles und dann ist man doch mal eben nur 10 Minuten, hat man immer Zeit. Gerade weil der Terminplan eng gesteckt ist, kann man sich 10 Minuten aufwärmen auf dem Ergometer und dann ans Gerätetraining, das geht. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile wieder ziemlich fit. Das Schwierigste ist immer noch das Atmen, dass ich, wenn ich die Treppen steige, nicht so ganz schnell außer Atem komme. Die passenden Atemübungen haben wir aber auch schon gelernt. Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich die auch mache, dass ich die richtige Art einzuatmen mache, dass ich nicht atme, wenn ich die Treppe hochgehe, weil dann bin ich nach einem Stockwerk kaputt, sondern dass ich die richtige Atmung ist 2 Schritte, 2 Stufen. Einatmen durch den Mund, durch die Nase, nicht durch den Mund, durch die Nase einatmen. Einatmen am besten immer durch die Nase, weil die Nase ist dafür gemacht, die kühlt nicht die Luft, die wärmt die Luft. Ich bringe ja gerade alles durcheinander. Die wärmt die Luft, filtert und reinigt die Luft und befeuchtet vor allem die Luft, was alles nicht passiert, wenn man durch den Mund einatmet. Da trocknet man eher aus. Und dann aber durch den Mund ausatmen, 2 Stufen einatmen, nach Möglichkeit 4 Stufen ausatmen. Und zwar langsam und wenn möglich durch die Lippenbremse. Das Lippenbremse hat nichts mit Bart-Lippenbremse. Ja, ist eigentlich wahr. Nee, die Lippenbremse ist das nicht bei Pferden? Auf jeden Fall, wenn man im Mund nur eine kleine Öffnung offen lässt, dass man durch eine ganz kleine Öffnung ausatmen kann, also nicht alles mit einem Schlag raus, sondern ganz langsam. Das kann man auch mit dicken Backen machen und dann, das sieht nur nicht so schön aus und Das kann man vor allem beim Spazierengehen nicht so gut machen, wenn andere Leute sehen. Da kommt man sich immer ein bisschen doof vor. Das Gleiche ist übrigens auch, wenn ich meine Gleichgewichtsübungen mache. Die kann ich im Stehen machen oder im Gehen. Im Gehen ist es aber so, dass ich dabei den Kopf hin und her bewegen muss und einen Punkt fixiere, weil mein Gleichgewicht eine Katastrophe ist. Ich habe ständig diesen besoffenen Gang schon wieder. Das habe ich vor 2 Jahren schon mal gehabt und habe aber die Übungen vergessen. Ich wusste nicht mehr, wie das geht. Und die sind ganz simpel, aber jetzt bin ich gerade hier wieder fleißig am Trainieren. Das kann man alles wegkriegen, diese Gleichgewichtsstörungen, wenn nicht irgendwas tatsächlich kaputt ist im Innenohr oder an den Wirbeln oder irgendwas. Aber wenn es einfach nur gestörtes Gleichgewichtssinn ist, das kann man wieder, das kriegt man wieder hin durch ganz simple Übungen. Aber auch da ist es halt, wenn man irgendwo spazieren geht durch die Innenstadt und die ganze Zeit beim Gehen den Kopf nach links, nach rechts oder noch besser den Daumen, den Arm vor sich herstellt und den Daumen fixiert. Man geht dann da lang und hat den Arm vorgestreckt und schaut den Daumen an. Da kommt man sich dann doch irgendwie etwas albern dabei vor. Aber mein Gott, derlei Dinge, da muss man einfach drüber stehen. Ich komme immer wieder vom Pfad ab. Die Art, damit umzugehen mit der Reha. Also generell sind wir eigentlich, ist die Stimmung gut, aber es ist trotzdem eigentlich für alle erstmal eine schwere Sache, weil wir haben es uns ja alle nicht ausgesucht und wir sind alle auch nicht mit Klinikaufenthalten zur Welt gekommen. Das heißt, doch, natürlich sind wir in der Klinik zur Welt gekommen, aber wir sind da nicht geblieben. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist der Kontrollverlust, die Aufgabe der eigenen Kontrolle. Genauso wie das beim Krebs psychisch auch der Fall ist. Beim Krebs kommt natürlich die Angst und all das dazu. Aber auch beim Krebs ist der Kontrollverlust etwas ganz, ganz Schlimmes, ganz Starkes, etwas, was wirklich ganz stark in dieses große Paket, dieses große Psychopaket, das einen fertig machen kann an Ängsten und Unsicherheiten und Depressionen, an all dem, was einen runterziehen kann, ist so dieses Gefühl, die Sache einfach nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Man muss sich in die Kontrolle, in die Hände anderer begeben, der Ärzte und Ärztinnen, der Pfleger und Therapeuten und all den Leuten, von denen man dann hofft, dass sie die Sache unter Kontrolle haben. Und man weiß aber, dass sie das auch nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle haben können, weil der Krebs einfach eine scheiß Wundertüte ist und die größten Koryphäen können scheitern, ohne dass sie wirklich irgendwas dazu können. Das allein zu akzeptieren, das zu verstehen, das zu begreifen, das hinzunehmen, das ist total schwer. Ich weiß es ja selber, weil ich mich ja selber auch schon ganz oft und auch hier im Podcast über genau solche Ärzte dann beschwert habe und später aber auch verstehen musste, dass es gab da kein richtig und falsch. Es gab keinen Pfusch, es gab keine schlechten Entscheidungen. Es war einfach so. Und hätten sich die Ärzte anders entschieden, wäre es vielleicht anders gelaufen. Möglicherweise wäre es aber genauso scheiße gelaufen, weil es da haben auch die Ärzte und Ärztinnen, die MedizinerInnen und all das, all die TherapeutInnen und alles haben einfach nur auch nur so viel Kontrolle, wie letzten Endes der Krebs zulässt. Wie nur ich als Patient habe gefühlt überhaupt keine Kontrolle. Über den Krebs habe ich keine Kontrolle. Meine Psyche kann versuchen, Kontrolle wieder aufzubauen, indem ich lerne, damit zu leben, damit umzugehen, indem ich das hinnehme. Ich kann versuchen, soweit es möglich ist, körperlich wieder fit genug zu werden, dass ich meinen Alltag wieder bewältige. All das kann ich machen und in all diesen Bereichen kann ich auch sehr viel Kontrolle wiedererlangen. Aber in der eigentlichen Sache, im Krebs, habe ich keine Kontrolle. Und das muss ich akzeptieren. Und das ist das Schwerste für mich. Für mich persönlich ist das wirklich das Allerschwerste, ist dieser Kontrollverlust. Und dann kommt man hier in die Klinik und muss sich wieder muss wieder einen Teil der Kontrolle, einen sehr großen Teil der eigenen Kontrolle abgeben, weil man von früh bis spät nach der Kontrolle anderer sich richten muss. Jetzt ist zwar so, dass hier die Leute in der Klinik, das sind keine Sklaventreiber, im Gegenteil, die sind alle freundlich, die sind alle rücksichtsvoll. Da sagt keiner, Herzog, wo waren Sie denn um so und so viel Uhr? Sie sind hier bei dem und dem Dingens eingeplant, bei der Anwendung, jetzt kommen Sie mal. Das habe ich auch schon mal anders erlebt, wo man dann angerufen wurde, Herr Herzog, Sie haben ja eigentlich einen Termin. Ich wollte mal schauen, wo Sie eigentlich sind. Das erlebt man hier nicht. Das ist wirklich, die sind hier sehr, sehr viel rücksichtsvoller. Und wenn man jetzt irgendwie zu mehreren Terminen nicht auftaucht, dann wird natürlich nachgefragt, wo man ist. Die wollen ja nicht, dass man irgendwo auf dem Zimmer liegt und dass es schlecht geht. Die fragen auch nach, sie waren da nicht da, geht es ihnen gut, wollen sie einen Ersatztermin dafür haben. Aber da wird nicht gedrängt, da wird auch nicht, klar wird kontrolliert. Es wird kontrolliert, natürlich, das müssen die ja auch. Die müssen Protokolle führen und alles eintragen. Aber es gibt zum Beispiel ganz viele Anwendungen, gerade im psychologischen Bereich, im psychotherapeutischen Bereich, die Entspannungsübungen, das Erogene. Jetzt habe ich es gerade schon wieder. Das Erogene Training. Auto. Ergometer. Nein, ich habe das neulich schon vertippt. Und jetzt Ergo und Auto, autonome Ergo, ich habe erogenes Training. Leider nicht. Leider steht das hier nicht auf dem Plan, obwohl der Hydrochat nahe dran ist. Autogene Training oder so, da werden keine Kontrolllisten geführt. Wer kommen will, kommt dahin. Und wer das Gefühl hat, nee, das ist nichts für mich, wird da auch nicht hingezwungen. Aber trotzdem, man hat einfach die Kontrolle verloren. Man richtet sich hier nach den Regeln der Klinik. Man muss ganz viele Tagesgewohnheiten, den ganzen Tagesablauf, den man kennt, so morgens eine Tasse Kaffee, bevor alles losgeht, und die eigenen Uhrzeiten zum Essen und all das, was man gewohnt ist zu essen und wie man den Tag verbringt und all das, das muss man aufgeben. Das müssen alle hier, das müssen alle in dieser Klinik machen, und alle gehen so unterschiedlich um. Einige nehmen das einfach hin, manche tragen es mit Fassung, manche machen Witzchen drüber, viele beklagen sich, viele kämpfen auch wirklich dagegen an. Also beklagen im Sinne von Meckern und Nörgeln, das gibt's es gibt's alles. Leute, die den ganzen Tag am Meckern, am Nörgeln sind, die Schwestern herumhetzen, und das ist eine Unverschämtheit, dass die ihre Arbeit nicht richtig machen und die sollen mal gefälligst. Oder Leute, die einfach nur dagegen ankämpfen, die sich so gut wie gar nicht beklagen und wenn, dann nur ganz vorsichtig, ganz höflich, aber sehr darunter leiden, dass das alles nicht so läuft, wie sie sich das gewünscht oder vorgestellt haben, wie auch. Man weiß ja nicht, was man sich wünscht oder vorstellt. Man kommt dahin. Viele Leute, die zum ersten Mal eine Reha machen, die haben keine Vorstellung, was da eigentlich läuft und wie so eine Reha funktioniert und was sie sich davon versprechen dürfen oder was eigentlich alles gemacht werden kann. Ich hatte es ja schon gesagt, ich kann ja alles Mögliche machen, ich muss es nur wissen, was geht, was ich machen kann, was ich hier überhaupt an Angebot habe. Und dann passieren natürlich auch immer irgendwie Dinge, dass man in der falschen Gruppe ist oder dass man eine falsche Anwendung verschrieben bekommt. Oder bei mir waren es jetzt die Medikamente, die einfach nicht, meine Blutdruckmedikamente, die einfach nicht weitergegeben wurde, dass ich die gestellt bekommen von der Klinik. Aber die ging dann langsam aus und dann war das ein riesen Theater, bis ich meinen morgendlichen Medikamentencocktail habe, weil die natürlich in dem Formular, das man vorher ausgefüllt hat, zwei Wochen vor der Klinik, stand, geben Sie alles an, was Sie an Medikamenten haben, und das habe ich dann gemacht. Ich hätte tatsächlich, wäre ich schlau gewesen, hätte ich nur das angegeben, was mir der Arzt verschreibt, was verschreibungspflichtig ist. Weil bei allem anderen wird ein riesen Theater und Diskussion gemacht. Ich muss zum Beispiel Lefax nehmen. Das ist einfach was gegen Blähungen. Den Wirkstoff kriegt man auch was anderem, der ist dann nur anders dosiert. Weil wenn ich das nicht mache, habe ich ständig Luft im Bauch und dann ist mir ganz schnell kurz übel. Also muss ich einfach prophylaktisch jeden Tag so eine Tablette nehmen. ist nicht so, dass ich nicht schon genug Tabletten nehme, aber die halt auch. Nur Lefax, und ich mache jetzt keine Werbung dafür, das ist ein Medikament, haben die halt nicht in ihrer Hausapotheke, aber die haben ein anderes Medikament, das den gleichen Wirkstoff hat, halt nur die Hälfte der Dosierung. Statt dass die dann sagen, so Herr Herzog, wir geben Ihnen das, das hat den gleichen Wirkstoff, nehmen Sie einfach 2 Tabletten am Tag. Nein, das ist unmöglich. Das ist ein Riesentheater, bis ich dann das andere endlich verschrieben bekomme. Das musste der Chefarzt erstmal überprüfen, den Anspruch, und dann ablehnen. Und dann musste das an den Stationsarzt weitergegeben werden und über die Schwestern und hin und her. Ein Irrsinn. Und natürlich, an solchen Dingen kann man sich wahnsinnig reiben. Da habe ich mich auch richtig geärgert. Und sowas passiert einfach immer wieder. Das ist ein großer Betrieb. Der menschliche Faktor ist enorm. Natürlich passiert sowas. Und wenn man sich davon unterkriegen lässt oder wenn es einfach richtig dumm läuft, dann ist auch die Reha gelaufen. Das habe ich jetzt schon oft genug erlebt, dass Leute dann so frustriert waren und so angenervt, dass sie gesagt haben, ich will hier nur wieder weg. Das ist nichts für mich. Ich habe auch schon Leute erlebt, die Reha vorzeitig abgebrochen haben. Oder jetzt auch Leute, die das Angebot auf 4 Wochen zu verlängern ausgeschlagen haben. Ich sage, es hat keinen Sinn mehr. Die Reha ist gelaufen. Der Anfang war scheiße, jetzt wird das auch nicht mehr. Und das kenne ich, dieses der Anfang ist scheiße, das Phänomen kenne ich. Das hatte ich ja vor 2 Jahren auch schon mit dem verstauchten Fuß. Da stand mein ganzer Reha-Aufenthalt. Ich brauche noch einen Schluck Wasser, einen Moment. Mein ganzer Reha-Aufenthalt unter einem denkbar ungünstigen Stern und ging dann einfach noch richtig gut weiter. Aber wenn erstmal so der innere Widerstand zu groß ist und man so dagegen ankämpft, dann passiert es einfach bei ganz vielen Leuten, dann liegt einfach alles schief. Dann ist einfach der Wurm drin und das wird dann auch nicht mehr. Das kann ganz schnell passieren. Ich weiß nicht, wie ich jetzt wirklich ich habe da kein Patentrezept, wie ich damit umgehe, ich weiß es nicht. Aber es ist zumindest, ich kann so ein bisschen Leute beobachten. Es gibt da einen Typen, ein Typus, möchte ich mal sagen, und einen Typen, ein Typus-Patient, das ist der Klassenclown. Ich gehöre selber ein bisschen dazu. Das sind die Leute, die alles lustig nehmen. Also wir haben hier ganz viele Leute, die Witzchen machen, die zusammen Fußball schauen, die ein Trinken gehen, die vorm Haus sitzen und rumgackern und lachen. Man hört sehr, sehr viel Gelächter. Wirklich, es wird viel gelacht. Die Leute bauen sich gegenseitig auf. Das ist wirklich ganz toll. Und ich genieße das und ich mache das. Und manchmal sind die Witze sind in der Regel nicht wirklich lustig, aber mein Gott, es ist kein hochanspruchsvoller Humor, aber er baut einen auf und das ist schön, das ist einfach gut. Wir gewinnen alle keine Comedy-Preise, aber wir machen uns gegenseitig gute Laune. Das ist das eine, aber dann gibt's eben noch den Typus Klassenclown. Die Leute, die einfach immer auffallen müssen, immer auffallend diese aufmerksamkeitsheischenden Typen, die immer noch mal einen Witz extra machen. Und ich bin mir darüber im Klaren, ich muss, während ich das sage, jetzt vergessen, dass ich selber auch Tendenzen habe, so genau sowas zu machen, um mich jetzt über den nächsten Typen aufzuregen, muss ich das einfach ignorieren, dass ich mich da genau, also das ist, dass ich das selber ja auch gerne mal mache. Also es gibt da 2 Leute. Der eine hat einen echten Charme, den man nicht widerstehen kann. Und er sieht auch noch ein bisschen aus wie Dr. Sidney Friedman. Falls ihr MASH kennt, dann kennt ihr vielleicht den Psychiater Dr. Sidney Friedman. Ohnehin eine der großen Sympathiefiguren in der Serie. Und dieser eine Patient hier, der hier singend zum Teil durch die Gänge geht, der sieht dem wirklich aus wie aus dem Gesäß geschnitten. Faszinierend. Und der schafft es wirklich, die Laune zu heben. Ist aber tatsächlich wirklich so der Typ Klassenclown. Der braucht einfach Publikum. Und dann gibt es einen anderen, der ist erst seit kurzem da. Und Mann, ist das eine Nervensäge. Der kann, egal in welcher Gruppe oder in welcher Anwendung oder ob das ein Rundgang, Einführungsrundgang ist, der kann nicht die Klappe halten. Der muss andauernd irgendwelche dummen, abgeschmackten Witze machen. Mit der, auf so eine plumpe Art mit der Therapeutin flirten, indem er alles, was sie so ansagt an Übungen, irgendwie ins Lächerliche zieht und sich dabei aber so produziert und sagt, ha, guck mal, ich, wie geil ich bin, wie witzig ich bin. Und sie den Humor aber nicht versteht. Und so, du merkst ihr an, dass sie halt freundlich und höflich darüber lacht, weil sie ja auch die Stimmung, genauso wie das keiner in der Gruppe die Stimmung zum Kippen bringen will, weil wir ja alle, wir kennen das alle, wir sitzen alle in einem Boot und niemand will die Stimmung zum Kippen bringen, indem man sagt, ach, halt die Klappe, du Idiot, jetzt kannst du mal bitte eine Sekunde ruhig bleiben. Das will keiner sagen. Alle schauen entweder weg und ignorieren den oder lachen höflich oder machen so ein bisschen mit. Aber der Typ ist so unerträglich penetrant, dass wir, meine Tischnachbarin, wir haben es bislang geschafft, alle wichtigen Unterhaltungspunkte abzuarbeiten. Da ist Lästern über das Essen, Lästern über die Anwendung, reden über die Krankheit, obwohl wir das ziemlich ausgespart haben, aus einfach dem Grund, es zieht uns sowieso schon runter, die Krankheit, wir müssen das jetzt mal nicht auch noch zelebrieren. Und dann der wichtigste, vierte Punkt, Lästern über die anderen Patienten. Das haben wir wirklich bis vor kurzem geschafft auszusparen, weil wir uns nicht auf dieses schmale Brett begeben wollten. Und dann kam der Typ an. Und dann haben wir das geschafft. Oh, der, hast du den erlebt? Oh, der, nee. Oh, der ging ja gar nicht. Und heute habe ich ihn wiedererlebt. Der war jetzt irgendwie das ganze Wochenende weg. Der war nur der ist letzte Woche angekommen, war dann am Freitag in irgendeiner Gruppe und war das Wochenende weg, weil er zu seiner Schwester aufs Schützenfest musste. Das musste der jedem erzählen, der es hören wollte oder nicht. Was bedeutet hat, dass man das Wochenende Ruhe vor diesem Typen hatte. Und am Montag habe ich den nirgendwo mehr gesehen. Ich dachte mir, vielleicht ist er ja weggeblieben. Der hat sich wirklich vehement gegen alles, was aus der Klinik kam, zur Wehr gesetzt, indem er sich über alles lustig gemacht hat. Es ist auch eine Methode, damit umzugehen. Man hat ihm angemerkt, das ist ihm alles hier zu blöd, das ist ihm hier alles zu albern, der will da nicht mitmachen, so wie halt Klassenclowns sind. Das kann man verstehen, weil es uns allen genauso geht. Wir würden auch alle am liebsten sagen, wie albern, wie blöd ist das denn? Das will ich jetzt nicht machen. Aber es ist halt einfach sinnvoll, dass wir es machen. Manche Anwendungen sind auch nicht gut, dann sagt man das, weil sie halt für einen selber gerade nicht funktionieren. Und viele Sachen sind albern oder man ärgert sich oder sagt, das ist scheiße, aber das ist einfach eine andere Art, damit umzugehen. Der hat einfach permanent vom ersten Moment an, musste der alles ins Lächerliche ziehen und sich dabei auf so eine dumme, penetrante Art produzieren, dass der es nicht geschafft hat, nicht zu stören. Und heute, Dienstag, sehe ich ihn zum ersten Mal wieder. Wir waren heute früh mit einer anderen Gruppe Atemgymnastik. Dazu sind wir in den Wald gegangen, hierher, weil bei dem Wetter ist es nicht schön, in der Turnhalle zu üben. Da ist die Luft dann so stickig und hier im Wald konnte man ganz toll atmen und vor allem Gehatemübungen machen. Das ist super gewesen. Und dann war ich ein bisschen spät dran, um dann um 9 Uhr oder 9 Uhr morgens, das war alles direkt nach dem Frühstück, zum autogenen Training zu kommen. Bin dann dahin geeilt, war so eine Minute spät dran. Der Psychotherapeut war schon vor der Gruppe gestanden, hat aber noch nicht mit dem autogenen Training angefangen, hat noch seine Begrüßungsworte gesagt. Ich habe mich brav hingesetzt, aber das Erste, was ich sehe, als ich die Tür aufmache, in der ersten Reihe, der Typ, der Klassenclown. Ich dachte, oh nein, bitte nicht beim Autogentraining. Das tust du mir jetzt nicht an. Wenn der jetzt bei jeder Gelegenheit seine Witzchen macht, dann gibt das hier Mord und Totschlag. Nicht von dem Therapeuten, der sieht zahm aus, aber ich springe auf und reiße dem die Gurgel raus. Nein. Und das Erstaunliche war, der war komplett still. Ich weiß nicht, was vorgefallen war vorher, weil ich mir vorstellen kann, dass der vorher vielleicht Blödsinn gemacht hat und rumgealbert hat und vielleicht hat dann der Therapeut gesagt, soll jetzt bitte alle still sein und der hat sich das zu Herzen genommen. Das kann sein. Der war komplett still und irgendwann, ich hatte die Augen geschlossen bei dem Training, merke ich, in der Reihe vor mir rechts, der saß wirklich nur zwei Stühle rechts vor mir, ist eine ganz leise Bewegung, ein ganz leises Knarzen des Stuhls. Und ich mache kurz die Augen auf und sehe, wie der extrem leise und sehr rücksichtsvoll und sehr vorsichtig den Raum verlassen hat, wohl weil er gemerkt hat, das ist nichts für ihn. Und verlässt den Raum so rücksichtsvoll, wie ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Und in dem Moment habe ich mir dann erstmal gedacht, so, jetzt nehme ich mal einiges zurück, weil Rücksichtnahme kann er ganz offensichtlich doch. Denn das war wirklich rücksichtsvoll, wie er da rausgegangen ist. Er saß auch direkt in der Nähe der Tür, scheinbar, weil er schon von vornherein sich gedacht hat, ne, es ist garantiert nichts für mich, aber ich habe es auf dem Plan stehen, schauen wir mal. Und wenn es nichts ist, dann verschwinde ich recht schnell. Und es ist meine Vermutung. Und genauso kam es dann wohl auch. Und dann ist er ganz leise und rücksichtsvoll rausgegangen. Und dann denkt man sich, man möchte wirklich den Leuten in den Kopf schauen können. Man kann sie immer nur von außen sehen, wie er von außen wirkt. Was macht so ein Klassenclown eigentlich in seinem Kopf? Also, was er macht, weiß ich. Aber wie tickt er eigentlich? Das wäre jetzt etwas, was einen Psychologen möglicherweise beantworten können. Ich kann es nicht wirklich. Ich kann mir meine Vermutungen stellen. Ich kann über Schutzmechanismen und Masken und Rollenspiele und was nicht was alles mutmaßen. Aber ich war auf jeden Fall in dem Moment tatsächlich überrascht. Diese sehr doch einfühlsame, rücksichtsvolle Seite an einem Mitpatienten zu erleben, den ich bis dahin noch für das größte Trampeltier gehalten habe. Nun, na, aber auch das gehört halt alles dazu, das Reiben der Patienten aneinander. Manchmal kracht es, meistens nicht. Meistens sind wir alle recht nett zueinander und in seltenen Fällen kracht es dann mal. Aber diese Reibung, ich hatte das, glaube ich, auch schon in einer meiner ersten Aufnahmen hier gesagt. Ich habe das auch schon gleich zu Anfang mitbekommen, als ich da im Wartezimmer vor der Inhalation saß und die zwei Leute neben mir einfach nur abgelästert haben über irgendwelche anderen Patienten. Ich dachte mir, oh, muss das jetzt sein? Ganz schlechter Einstieg. Ja, und jetzt war ich selber dann in dieser Lästerrunde und muss mir eingestehen, ich bin da nicht besser. Aber es ist halt die Art, wie wir alle damit umgehen. Immer sehr unterschiedlich. Und wir haben einiges, mit dem wir umgehen müssen. Wir haben alle ein großes Paket, das wir abarbeiten oder mit uns mittragen müssen. Ja. Und wir sind alle höflich zueinander. Wenn wir uns begegnen, dann grüßen wir uns. Wie Heinrich Spörl, der Autor der Feuerzangenbowle. Und zwar in dem Roman Die Feuerzangenbowle gibt es eine Passage über den Bummel in Badenberg. Das ist das kleine Örtchen, in dem Hans Pfeiffer da aufs Penal geht, und dieses kleine Örtchen hat einen Bummel, einen sonntäglichen Bummel. Weil es ein kleiner Ort ist, begegnet man sich da immer mehrmals, so wie auch bei uns in der Klinik. Beim ersten Mal grüßt man sich, weil man sich kennt, und beim zweiten Mal grüßt man sich, weil man sich immer noch kennt. Und diese Formulierung, ich hoffe, ich habe sie richtig hinbekommen, die fand ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da war ich, weiß nicht, Teenager, lag dieses Buch in irgendeinem Hotel rum und ich habe das verschlungen und fand das faszinierend. Den Film mit Heinz Rühmann kannte ich, aber den Roman fand ich so viel besser, so viel geiler und witziger und viel schlauer und intelligenter. Vieles habe ich mir auch so gemerkt, aber aus irgendeinem Grund ist mir diese Formulierung im Kopf geblieben. Beim zweiten Mal grüßt man sich, weil man sich immer noch kennt. Und genau so geht's einem. Man grüßt sich irgendwie den ganzen Tag über. Hallo, guten Morgen, Mahlzeit, hallo, hallo, weil man sich immer noch kennt. Oder weil man sich gerade kennenlernt. Oder weil man einfach Augenkontakt herstellt. In dem Moment, und dann grüßt man. Manchmal geht man auch einfach aneinander vorbei. Manchmal nickt man sich zu. Manchmal gibt's größere, wo warst du denn? Habt ihr schon lange nicht mehr gesehen und so. Aber man Man grüßt sich, weil man sich immer noch kennt. Auch im übertragenen Sinne. Also nicht, in, nicht im biblischen Sinne. Das ist bestimmt auch möglich. Vielleicht, das weiß ich nicht. Das wäre der Kurschatten, der Berüchtigte. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht rausgefunden. So tief bin ich noch nicht eingetaucht in meine mit Patient. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Igitt. Was heißt da Igitt? Ist alles nur menschlich. Das ist das erogene Training. Ja, ja. Tja. Und das war jetzt die zweite Woche. Was hat mir sonst noch so gut getan an den Übungen? Die Handübungen, die ich immer sehr vernachlässige. Ich muss meine Hände trainieren. Ich habe gerade in letzter Zeit gemerkt, dass mir die Kraft in den Händen verloren geht. Die Hände sind immer sehr pelzig. Und das sind so Dinge wie die Rapswanne, wo man in warmen Rapssamen die Hände bewegt, oder die therapeutische Knete oder diese stacheligen Kugeln, die man in den Händen dreht wie Qigong-Kugeln, damit die Hände beweglich sind. Das ist alles wirklich sehr gut und sehr, sehr wichtig. Beim Zeichnen eine weiche Unterlage unter das Blatt drunter legen, dass man das Feingefühl in den Fingern wieder bekommt, was mir manchmal echt fehlt, dass ich nicht zu fest aufdrücke, sondern gerade so, dass ich nicht mit dem Stift durchs Blatt durch, ich nehme dann auch dünnes Schmierpapier, in die weiche Unterlage durchdrücke und solche Sachen. Alles ganz gut. Also da die Ergotherapie tut mir immer gut. Also Hand und Gleichgewicht und Fußpfad und solche Sachen, alles wirklich gut. Ja. Und dann auch natürlich die eigene Zeichentherapie. Ich habe in den ersten vom Tag 1 an wieder angefangen zu zeichnen. Aber mit einem Schlag. Diesmal wirklich mit einem Schlag, weil es mir richtig gut getan hat, einfach drauf loszuzeichnen. So kleine Kreativitätsübungen machen mit einem Pinselstift, ein paar Shapes, ein paar Formen aufs Papier legen. Es gibt dann einen japanischen Namen für diese Kreativitätsübungen, habe ich vergessen. Und dann nimmt man einen Fineliner und macht in diese Shapes, also man sollte keinen dunklen Pinselstift nehmen, sondern irgendwas Helles, Gelb oder so. Gelb nehme ich zum Beispiel sehr gerne, weil ich die Farbe mag. Und dann da etwas hineinzeichnen, was man in diesen Formen erkennen kann. Manchmal sind das einfach nur andere Formen oder eine Katze oder irgend sowas. Und manchmal sind es halt verrückte Sachen. Wenn ich blau nehme, dann werden immer Schlümpfe draus. Aus irgendeinem nicht näher erklärbaren Grund werden es dann Schlümpfe. Und das hat mir zum Beispiel unglaublich gut getan, mit diesem Klinikalltag fertig zu werden, weil der Alltag sich halt auch wirklich nur durch Klinik durch Klinik definiert. Man hat wirklich nur den Klinikantrag und ist auch den ganzen Tag nur mit Klinik beschäftigt. Und das macht einen irgendwann fertig, weil das Geistige irgendwie zu kurz kommt. Ja, klar, ich kann mir alle möglichen Filme und Serien anschauen. Das ist ein bisschen schwierig, aber es geht mit dem Internet und dem Fernseher. Jetzt kriege ich alles hin, also das könnte ich weitermachen. Ich kann ja auch Podcasts aufnehmen. Das ist auf dem Zimmer nicht ganz so bequem wie jetzt zum Beispiel hier im Wald. Deswegen gibt es auch Gemeinschaftspodcasts. Diesmal nicht. Beim letzten Mal ging das besser, aber diesmal werde ich da wohl wahrscheinlich noch eher drauf verzichten. Aber trotzdem, es fehlt mir einfach irgendwas. Und gerade diese kreativen Übungen, dieses etwas Kreatives schaffen, indem ich einfach nur zeichne oder indem ich bei Vorträgen des Chefarztes einfach irgendein Blatt voll kritzel mit irgendwas und mich gleichzeitig aber, weil mein Eichhörnchengehirn so funktioniert, dadurch, dass ich mich mit Zeichnen ablenke, super gut auf den Vortrag konzentrieren kann. Das war tatsächlich auch meine ganz persönliche Gestalttherapie. Man kann ja auch Kunst- und Gestalttherapien machen. Es ist auch angeboten, wird selten benutzt. Vor allem, wenn, dann in der Regel mehr von den Frauen. Die Männer kommen da vorbei und sehen halt in der Regel dann auch die Frauen, wie sie Kettchen basteln und sowas, da sind die Herren der Schöpfung eher nicht so für zu gebrauchen. Aber ich lasse mir da einfach dann Leinwände, Farben und Pinsel geben und Pinsel drauf los, was das Zeug hält. Ganz abstrakt einfach nur einen dicken Pinsel nehmen und auf meinen Teller ein paar verschiedene Farben ausdrücken und dann mit dem Pinsel in die Farben, dass ich mindestens zwei Farben auf einmal auf dem Pinsel habe und dann anfangen auf der Leinwand hin und her zu streichen. Immer wieder verstreichen, immer nochmal neue Farben, nochmal einfach zu schauen, was passiert auf der Leinwand, was passiert mit der Leinwand, wenn ich die Farbe verstreiche, wenn ich die Farben, die verschiedenen Farben verstreiche, nochmal drüber streiche, nochmal streiche, was passiert, wenn ich neue Farbe nehme, wenn ich jetzt mal weiß dazu nehme, jetzt mal gelb, jetzt mal blau, was passiert? Es kann sein, dass am Ende ein graues Bild dabei rauskommt. Das ist durchaus möglich. Es ist aber auch so, eigentlich wäre es schön, eine Kamera darüber zu haben, die alle 10 Sekunden ein Einzelbild knipst. Und das dann abzuspielen, weil das, was auf dieser Leinwand passiert, das Spannende ist nicht das Endergebnis, sondern es ist der Weg dahin. Das ist einfach nur, wie die Farben sich verändern, wie die Strukturen sich verändern und wie aus dem Chaos, dass dadurch, dass ich mehrere Farben auf einmal drauf klatsch, irgendwann Ruhe entsteht, weil dann eine Farbfläche, und wenn ich die Farben geschickt kombiniere, ist es eine schöne Farbe. Wenn ich sie ungeschickt kombiniere, ist dann ein matschiges Graubraun und das ist auch okay. Aber sowas entsteht dann und dann ist aus dem Chaos Ruhe entstanden und auch das tut mir dann einfach nur gut. Und das Schöne ist, ich muss überhaupt nicht nachdenken dabei. Ich kann gestalten, ohne auch nur einen Gedanken daran verschwenden, was ich da tue. Also selbst wenn ich zeichne und wenn ich noch so frei assoziativ zeichne, ist mein Kopf immer doch so ein bisschen beschäftigt, was ich da gerade zeichne und ich muss wenigstens so über den nächsten Strich nachdenken. Und bei diesem Acrylfarbenmalen, einfach nur abstraktes Malen, da muss ich überhaupt nicht nachdenken, da muss ich nur hin und her den Pinsel streichen, immer wieder diese gleiche Bewegung. Das hat was so Meditatives. Das ist einfach fantastisch. Und das ist etwas, was ich zu Hause auch machen könnte und ich mache es einfach nicht. Das ist ganz komisch. Ich habe die Farben, ich habe die Leinwände, ich habe Pinsel, ich habe alles zu Hause. Aber glaubt ihr, dass ich mich da mal zu aufraffen kann? Das muss ich hier dann im Terminplan finden. Montag und Donnerstag, 14 bis 17 Uhr, freies, kreatives Gestalten möglich. Meistens hat man ja immer noch irgendwelche anderen Anwendungen gerade in der Zeit, aber findet man dann doch mal eine halbe Stunde, wo man den Pinsel schwingen kann. Ja, all das tut mir gerade einfach richtig gut und ich hoffe, dass die nächsten 2 Wochen genauso gut weitergehen, wie sie jetzt gerade laufen. Und irgendein Zeisig singt hier gerade, irgendein Vogel, irgendein Sittich, nein, kein Sittich, irgendein Waldvogel, mehrere. Das ist schön. Und dem höre ich jetzt noch ein bisschen zu und vielleicht lasse ich das Mikro laufen, dann könnt ihr auch noch ein bisschen zuhören und wenn es mir dann reicht, schalte ich einfach aus und in der Zwischenzeit wisst ihr ja, was ihr machen könnt. Kommentare könnt ihr mir hinterlassen oder wie gesagt, eine Postkarte würde ich mich sehr freuen. Müsst ihr aber echt nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Es ist ein bisschen schamloses Gebettel eigentlich. Muss nicht sein. Oder einfach weitersagen oder einfach nur zugehört haben, reicht mir ja auch schon. Ich habe was erzählt und ihr habt was gehört. Das reicht doch auch schon. In dem Sinne verabschiede ich mich dann von hier für heute von euch. Macht's gut. Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja.